Ö1 Journal Panorama. Klartext.
Herzlich willkommen bei einem Klartext, bei dem wir vor der parlamentarischen Sommerpause eine innenpolitische Zwischenbilanz ziehen wollen. Wie läuft es für Regierung und Opposition? Dazu begrüße ich im Studio meine Gäste, Barbara Todt von der Wiener Wochenzeitung Falter. Guten Abend.
Guten Abend.
Walter Hemmerle von der Kleinen Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Und den freien Journalisten Georg Renner. Guten Abend.
Guten Abend.
Beginnen wir mit den ganz aktuellen Ereignissen. Gestern hat der Generalsekretär der ÖVP, Nico Machetti, nach 1,5 Jahren im Amt seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er wolle nicht nur Berufspolitiker sein, sondern sich noch ein zweites Standbein aufbauen. Wie überraschend kam dieser Rücktritt und was steckt aus Ihrer Sicht dahinter, Frau Todt?
Also es hat sich abgezeichnet und ich fand Herrn Machetti von Anfang an den falschen Mann am falschen Platz, weil die Funktion des ÖVP-Generalsekretärs, da muss man ein bisschen so eine Bulldogge sein und das war Herr Machetti vom Typ her nie. Also insofern war es nicht überraschend, dass das jetzt passiert ist.
Wollte er gehen oder musste er gehen, Herr Renner?
Ich glaube ein bisschen beides. Er hat in den letzten Wochen und Monaten ja immer schon wieder durchblicken lassen, dass er sich auch als der falsche Mann am falschen Platz fühlt. Einerseits gab da diese Aussage gestern nach dem Rücktritt mit, meinen Sie es ja nicht der Bihänder, den man in dem Amt richtigerweise braucht, sondern die feine Klinge. Und andererseits gab es vor allem aus den Bundesländerorganisationen der ÖVP, insbesondere aus jenen Bundesländern, wo die ÖVP schon ziemlich gerne mit den Freiheitlichen regiert, gemeinsam immer wieder Kritik daran, an der Ausrichtung, vor allem Machettis, dass er immer wieder Kritik an Herbert Kickls FPÖ öffentlich geübt hat und da zu wenig Kante gegenüber den anderen Parteien durchklingen hat lassen.
Herr Hemmerle, was steckt dahinter, hinter dem Rücktritt?
Die Aufgabe, einen unmöglichen Job zu erledigen. Das eine ist einmal, die ÖVP ist immer noch Kanzlerpartei. Das heißt, die Musik spielt im Kanzleramt. Die Partei läuft da nur nebenher. Er ist zwar überall mittendrin, aber nirgendwo ganz nah dabei. Aus dem engsten Kreis ist er einfach der Generalsekretär ausgeschlossen. Dann soll er einer Partei Profil und Kanten geben, Abteilung Attacke organisieren und selbst darstellen. In einer Dreierkoalition links mit der SPD. Sozialdemokratie, von den Liberalen mit den Neos, ist das schon mal ein riesiger Spagat, wo man möglichst nett zueinander sein sollte und keine Gräben in die Koalition hineintragen sollte. Und dann bleiben eigentlich nur die Grünen und die FPÖ als Reibebaum. Und gegen wen, wenn nicht gegen Herbert Kickl, soll die ÖVP quasi Profil etablieren und für den Wahlkampf machen. Das heißt, Herbert Kickl ist in allen Umfragen möglicherweise der nächste Kanzler, klar stärkste Kraft in Österreich. Und natürlich muss die ÖVP gegen die FPÖ politisieren. Und dass sie in 5 Bundesländern mit der FPÖ koaliert, macht das zwar schwieriger, aber wo sollen sonst die Stimmen herkommen für eine Kanzlerpartei auch nach 2029? Das heißt, wir sehen da ein strategisches Dilemma der ÖVP und jetzt versuchen sie einfach, was man immer tut, wenn man sieht, man kommt nicht weiter, dann versucht man es mit einem neuen Kopf. Das strategische Dilemma bleibt aber.
Bundeskanzler Stocker hat zu Mittag den neuen Generalsekretär vorgestellt, Markus Gstöttner. Er war zuletzt Sonderbeauftragter für die sogenannte Reformpartnerschaft, zuvor im Kabinett von Karl Nehammer, Alexander Schallenberg und noch zuvor überhaupt geholt hat ihn Sebastian Kurz. Bundeskanzler Stocker hat gemeint, nach einer Phase der Stabilisierung gehe es nun um eine Phase der Mobilisierung. Hören wir uns das kurz an.
Mir geht es darum, dass wir vor allem die Kampagnenfähigkeit der Partei erhöhen, dass wir die Strukturen der Partei noch mehr modernisieren.
Markus Gstöttner hat inhaltlich noch nicht durchblicken lassen, was er vorhat. Er habe recht kurzfristig übernommen, das heißt, er wird am 1. August sein Amt beginnen. Wie er sein Amt anlegen will, dazu sagt Gstöttner.
Ich muss meinen eigenen Stil finden und die Taten sprechen da lauter als die Worte. Aber wenn ich es jetzt beantworten müsste, dann würde ich sagen, im Inhalt durchaus gern den Bihänder, aber im Ton sicher die feinere Klinge. Das wäre mein Ziel zumindest.
Was erwarten Sie sich von ihm? Wie schätzen Sie ihn ein, Herr Renner?
Naja, Markus Gstöttner hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv mit der nicht radikal erfolgreichen Reformpartnerschaft beschäftigt. Das ist jetzt nicht prinzipiell seine Verantwortung, dass das nicht mehr weitergegangen ist. Das wird ihm wohl auch Kontakte in die Bundesländer eingebracht haben und die wird er brauchen, wenn er die ÖVP über irgendeinen mittleren bis längeren Zeitraum an dieser Stelle, strategisch wichtigen Stelle, führen soll. Das ist auf alle Fälle ein Asset, das er hat, dass er gute Kontakte in die Bundesländer hat, obwohl er selber ja er auch aus Wien kommt, im Wiener Gemeinderat sitzt. Inhaltliche Schwerpunkte, da schließe ich mich Walter Hämmerle an, er wird es halt schwer haben. Die ÖVP sitzt als Kanzlerpartei einer Dreierkoalition vor, trägt viele Punkte mit, die sie ihren inhaltlichen Profil entlang eigentlich nicht haben möchte. Und die Probleme, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, war, dass die ÖVP unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure gehabt hat, die mit unterschiedlichsten inhaltlichen Schwerpunkten hinausgeritten sind. Von dieser völlig verunglückten Volksbefragungsangelegenheit, die der Kanzler selber ventiliert hat, über Ausritte gegen die SPÖ, bei der Sozialhilfereform, die demnächst ansteht, etc. Das ist ein vielstimmiger Chor, bei dem ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler ebenfalls nicht mehr den wirklichen Überblick haben, wer jetzt für die ÖVP spricht und vor allem, wofür die ÖVP in dieser komplexen Konstellation eigentlich stehen will. Und das ist die große Herausforderung, vor der Gstöttner und die ganze Partei jetzt stehen.
Manche interpretieren das ja auch ein bisschen dahingehend, dass vielleicht Sebastian Kurz schon sein Comeback wieder vorbereitet, weil im Gstöttner ein Mitarbeiter bei Sebastian Kurz war. Ist da irgendwas dran Ihrer Meinung nach, Frau Todt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil Sebastian Kurz hat Besseres zu tun, als jetzt in die österreichische Innenpolitik zurückzukehren. Ich meine, der ist im Vorstand eines mit 3 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens. Ich glaube, da sind die Perspektiven deutlich höher gesetzt als jetzt österreichische Innenpolitik zu machen. Aber was Herr Gstöttner sicher bringen wird, ist diese Management-Denke, die das Umfeld von Sebastian Kurz ausgemacht hat. Herr Gstöttner ist ja ein McKinsey-Mann, also ein McKinseyaner, ein gelernter Berater, Consultor. Und zu dem, was schon Georg Renner gesagt hat, wie die ÖVP beieinander ist, muss man ja auch noch wissen, wie die Parteizentrale gerade beieinander ist. Da sind in den letzten Monaten, gab es sehr viele personelle Abgänge. Der Bereich Werbung, der Bereich Marketing, der Bereich Kommunikation liegt eigentlich am Boden, was für eine Kanzlerpartei schon ungewöhnlich ist, dass sie sozusagen ihre eigene Parteizentrale so verkommen hat lassen, sage ich jetzt einmal. Und da ist Herr Gstöttner sicher der richtige Typ als Manager, als Prozessbegleiter, als Projektmanager, um da wieder Ordnung reinzubringen, damit die ÖVP überhaupt wahlkampffit ist. Also da geht es ja gar nicht darum, da was zu verbessern, sondern da müssen einfach mal Grundlagen wieder neu aufgebaut werden.
Ja, die Kernaufgabe ist, und es hat ja so ein bisschen durchgeklungen bereits, dem Kanzler Profil zu geben. Ja, wenn die Partei will, mit diesem Kanzler, mit Christian Stocker in die nächste Wahl hineinzugehen, ist es jetzt hoch an der Zeit, ihm ein klares politisches Profil zu vermitteln. Das gibt es noch nicht. Ich glaube, es wären Chancen da, ihn gerade im Wettbewerb mit Andreas Babler, SPÖ-Chef, Herbert Kickl, FPÖ-Chef, quasi zu positionieren, in der Mitte zu positionieren. Das könnte auch ein wirkliches Asset sein. Aber weil, wie Georg Renner gesagt hat, da Leute hinausgeritten sind, Politik nie vom Ende her gedacht wurde, sondern Ankündigung gemacht wurde und dann überhaupt nicht dran gedacht wurde, ist das überhaupt am Ende umsetzbar? Kann ich das garantieren, was ich jetzt ankündige? Also das Handwerk von Regierungspolitik, von Parteimanagement hat einfach nicht mehr funktioniert in den letzten Jahren. Und das haben wir schon in der Ära Nehammer gesehen. Und noch ein abschließender Satz, wie McKinsey Boys quasi unter Sebastian Kurz so rasend erfolgreich im Management von Politik war dann Türkisblau auch nicht. Was haben sie denn umgesetzt? Perfekte Kommunikationsarbeit. Sobald es ein bisschen härter geworden ist, Stichwort zweite Hälfte Corona-Pandemie, ist dort auch der Hühnerstall ausgebrochen und sehr kopflos agiert worden. Das heißt, wir müssen da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Keine Genies fallen herunter und wenn es gibt, dann landen sie in den seltensten Fällen in der österreichischen Innenpolitik. Aber quasi ein professionelles Management, Politik vom Ende her wieder herzudenken, bevor ich ins Kommunizieren hineingehe, Ziele vorgebe und dem Kanzler ein politisches Profil zu geben, das aufgebaut werden muss, um für einen Wahlkampf quasi Wahlkampf, kampagnentauglich, mobilisierungstauglich zu sein. Das ist die Kernaufgabe von einem Generalsekretär jetzt.
Schauen wir uns kurz die Regierungsarbeit genauer an. Diese Woche tagte der Nationalrat an allen 5 Werktagen. Eine Marathonsitzung, eine Reihe von kleineren Gesetzen wird beschlossen. Längere Fristen fürs Autopickerl, 2 neue Schulfächer, die Volksgruppen verfassungsmäßig abgesichert. Heute haben außerdem die Debatten zum Doppelbudget 27-28 begonnen. Das wird dann am Freitag beschlossen. Da drinnen zum Beispiel die Pensionsanpassung unter der Teuerung, die Senkung der Lohnnebenkosten, eine jahrelange Forderung der Wirtschaft. Und dann gab es eben diese Reformpartnerschaft, diese sogenannte, wo Ergebnisse vor kurzem präsentiert worden sind. In den Bereichen Gesundheit, Bildung, Verwaltung und Energie soll zum Beispiel wesentlich mehr Primärversorgungszentren geben, also kürzere Wartezeiten im Gesundheitssystem, einheitliche Standards für die Kindergärten und so weiter. Soweit waren wir noch nie, hat man da immer wieder gehört, seitens der Regierung. Für die Regierungsparteien ist das alles ein Beweis, dass die Zusammenarbeit der Dreierkoalition sehr gut funktioniert. Ist die Regierung vielleicht besser als ihr Ruf?
Ja, aber das ist halt auch nicht schwer, muss man ehrlicherweise sagen. Die Tatsache ist, wenn man sich ansieht, was da im Rahmen dieser sogenannten Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden vergangene Woche verkündet worden ist und das daran misst, was im Vorfeld angekündigt worden ist. Wir erinnern uns alle an die Parolen, wir wissen, weiter wie bisher kann es nicht geben. Dann ist es halt zu wenig. Man sollte es nicht schlecht reden und Sie haben schon recht. Die Regierung ist insofern besser als der Ruf, als das, was da präsentiert worden ist, alles Schritte in die richtige Richtung sind. Kein Mensch wird sagen, es ist eine schlechte Idee, weiß nicht, bei den Bildungsdirektionen die Personalverantwortung für fast alle Schulmitarbeiter zu bündeln, statt da einen Fleckerlteppich zu machen. Und der Ausbau der Primärversorgungszentren ist auch ein guter Schritt. Aber es bleibt deutlich hinter dem zurück, was einerseits diese Regierung sich selber vorgenommen hat an Zielen, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern zu entflechten, weitgehend eine große Gesundheitsreform, die den demografischen und finanziellen Herausforderungen unserer Zeit entspricht, anzusetzen. Da bleibt es dahinter zurück und ich glaube, es bleibt auch hinter dem zurück, was unsere Republik brauchen würde, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den beträchtlichen Anteil, den wir an Steuergeldern der Republik abgeben als Bürgerinnen und Bürger, zu rechtfertigen. Das sehe ich derzeit nicht und ich glaube, da bleibt es deutlich dahinter zurück. Aber für sich genommen ist jede einzelne dieser Maßnahmen sinnvoll, begrüßenswert und bei manchen fragt man sich, warum es nicht schon seit 10 Jahren so ist.
Wie beurteilen Sie die Regierungsarbeit, Herr Hämmerle, Frau Todt?
Ja, ich sehe es ähnlich wie Kollege Georg Renner. Die Regierung dreht an vielen kleinen Schrauben und sie dreht überall in die richtige Richtung. Aber es ist natürlich schwierig, aus diesen vielen kleinen Maßnahmen eine Erzählung zu entwickeln, die irgendwie einen Punch hat. Also wo man dann sagen kann, wir haben das und das und das geschafft. Die FPÖ hingegen als stärkste Oppositionspartei tut sich sehr leicht, einfach Pauschalkritik zu üben und sagen, diese Regierung bringt nichts weiter. Sie muss es ja im Detail dann auch nicht belegen. Und das ist, finde ich, eigentlich so die Hauptproblematik. Und auch als Journalistin tue ich mir dann manchmal ein bisschen schwer, weil es ist natürlich immer leicht zu sagen, na, in Summe passiert da einfach viel zu wenig, als die vielen einzelnen guten Maßnahmen zu erklären und zu vermitteln. Aber ich finde, man muss dann eben sehr differenziert beurteilen, weil sonst erledigt der Journalismus quasi das Geschäft der Pauschalopposition und das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Also in vielen kleinen Dingen die richtigen Schritte. Ich hoffe vor allem, dass es das nicht war. Also wenn sozusagen diese Schritte in dem Tempo einfach jetzt immer weiter passieren, dann haben wir 2029, wenn die neuen Wahlen ansteht, ist dann am Ende vielleicht doch einiges weitergegangen in Österreich.
Ich glaube, man muss Realist sein und sich die Kräfteverhältnisse anschauen. Woher sollte denn diese Bundesregierung die politische Kraft haben, große Würfe zu produzieren und dann auch umzusetzen? Sie steht in den Umfragen unter Wasser, das heißt, sie verfügt über keine Mehrheit mehr in den Umfragen. In den wichtigsten Ländern stehen die Regierungsparteien aus der Koalition wiederum quasi unter Druck. Das heißt, schwache, unter Druck stehende Landesparteien quasi politisieren gegen eine massiv unter Druck stehende Bundesregierung, wie soll da ein großer Wurf herauskommen? Das heißt, das ist eine öffentliche Erwartungshaltung, die sich einfach mit der Realität nicht deckt. Und das ist ein bisschen unser Fehler, dass wir in dieser Konstellation ein Wunder erwarten, eine Revolution der österreichischen Verhältnisse. Das kann es einfach arithmetisch, mathematisch, machtpolitisch nicht geben, weil die Verhältnisse dafür nicht da sind. Das ist natürlich eine riesige Tragödie, weil der Staat genau das brauchen würde, das ineinandergreifende Rädchen, wo in Österreich so viel Energie und Geld quasi vernichtet wird.
Es gibt auch schon einige Reformvorhaben oder Punkte, die angekündigt wurden, die eben noch nicht umgesetzt sind, wie die Wehrdienstreform zum Beispiel oder eben diese einheitliche Sozialhilfe. Es gibt auch, es wurde schon angesprochen, immer wieder einen rauen Ton, der plötzlich zu hören ist. Unlängst Johanna Mikl-Leitner, die ihren SPÖ-Regierungsmitgliedern im Bund ausrichtet, Sie sollten sich endlich in die richtige Richtung bewegen, sollten standortfeindliche Steuerfantasien beenden. Wir erinnern uns an dieses Danke für nichts vom Finanzminister Martha Bauer in Richtung ÖVP, also in Richtung Vorgängerregierung in dem Fall. Also woran liegt es, dass diese Wehrdienstreform zum Beispiel nicht kommt und auch dieser Ton manchmal durchaus rau ist? Und wie hält das die Regierung aus oder wie lange hält sie das aus?
Also da muss man ein bisschen auseinanderhalten. Die Wehrdienstreform ist ein Beispiel für das, was wir vorher diskutiert haben, nämlich wie man einen politischen Prozess nicht aufsetzt. Weil da wäre ja eigentlich quasi grundsätzlich mal alles vorbereitet gewesen. Es gibt eine Reformkommission, die macht einen durchaus gut durchdachten ersten Vorschlag, zweiten und dritten. Es gibt eine Kanzlerpartei, die das unterstützt, nur auf seltsame Art und Weise zwei Koalitionspartner, die dann damit überhaupt nicht leben können und dann wird das Ganze einfach zerredet, bis im Volk, glaube ich, niemand mehr genau weiß, was eigentlich jetzt kommen soll, was extrem schade ist, weil das ist, finde ich, so ein Beispiel, wo die Dreierkoalition hätte zeigen können, wie man es gut macht. Jetzt hoffen wir, glaube ich, alle, dass es vielleicht im Herbst noch kommt, weil Österreich braucht eine Wehrdienstreform und braucht eine viel besser aufgestellte Miliz vor allem, aber auch ein besser aufgestelltes Militär. Man sieht an dem Beispiel, dass es oft nicht unbedingt an der Expertise scheitert, sondern eher an der internen Abstimmung und Kommunikation. Und das ist nicht neu in Koalitionen. Das ist vielleicht in dieser Dreierkoalition jetzt im Rückblick in der ersten Zwischenbilanz doch aufwendiger für alle Beteiligten, als sie sich vielleicht am Anfang vorgestellt haben. Und das Praktische aus Sicht der, die halt etwas nicht wollen, ist immer, wenn man zu dritt ist, also man findet immer mehr als einen Schuldigen, wenn es nicht funktioniert.
Das ist ein Beispiel, wo man ausnahmsweise wirklich sagen muss, da könnte sich Österreich von der deutschen Bundesregierung tatsächlich etwas abschauen. Die haben jetzt eine Pensionsreform, im Wesentlichen beide Koalitionspartner, CDU und SPD, so akzeptiert, wie eine gemeinsam eingesetzte und beschlossene Reformkommission das vorgeschlagen hat. Abgesehen davon, dass das Pensionsreformthema ein Thema ist, das in Österreich auch eher heute als morgen aufschlagen sollte, muss man halt sagen, ja, genau so macht man das. Sobald man sich auf eine anerkannte Expertinnen und Expertenkommission geeinigt hat, muss man halt auch akzeptieren, was die dann nachher vorschlägt. Wie man das hier in Österreich macht, da setzt man so eine Kommission ein mit umfangreicher Beteiligung, die einen sehr, sehr klaren und dringlichen Endbericht abliefert und dann schafft man es ein halbes Jahr mittlerweile lang nicht, da auch nur irgendwas umzusetzen. Das ist wirklich leider sehr, sehr traurig und wird der essentiellen Wichtigkeit der Frage, wie wir unser Militär, wie wir unsere Landesverteidigung organisieren, nicht einmal im Ansatz gerecht.
Ja, so ist es. Wobei ich glaube, da sind die Gespräche jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Je weniger wir von diesen Gesprächen hören, desto besser, glaube ich, ist es, desto mehr kristallisieren sich die Schnittstellen für einen Kompromiss heraus. Interessanterweise sind da die Kleinsten, die Neos, diejenigen, die am stärksten auf der Bremse stehen, weil sie einfach mit der Idee eines verpflichtenden Dienstes aus liberaler Sicht überhaupt nichts anfangen können, weil sie auch die jüngste der drei Parteien sind, also jetzt nicht nur vom Geburtsalter her, sondern auch von der Wählerschicht her. Und die tun sich da besonders schwer, eine Verlängerung von Wehrdienst wie auch Zivildienst, der in der Systemlogik da mitgedacht werden muss, quasi umzusetzen, weil das gegen ihre Kernklientel geht. Aber das ist halt der Preis des Regierens und auch die Neos spüren da die Mühlen der Ebene.
Ich würde noch gerne zum zweiten Teil der Frage was sagen, zu dem Ton zwischen den Regierungsparteien. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass das natürlich ein erstes Symbol des Untergangs ist, wenn die Regierungsparteien anfangen, aufeinander einzuhacken. Das muss jetzt per se keine Tragödie sein, weil wir wissen ja, das sind drei unterschiedliche Parteien mit völlig unterschiedlichen ideologischen, personellen, politischen Grundlagen und wenn sie sich zusammenraufen und trotzdem Ergebnisse bringen, während sie auf offener Bühne sagen, aber wir würden das allein viel besser und ganz anders machen, dann wäre es wunderbar. Also ich habe weniger Probleme damit, dass die Leute da ausreiten, als dass dann derzeit wenig Herzeigbares herauskommt.
Schauen wir uns kurz noch die anderen Regierungsparteien an. Die SPÖ hat in Graz vor eineinhalb Wochen bei den Gemeinderatswahlen eine Wahlschlappe erlitten, also ist jetzt bei 5,6%. Die dortige Spitzenkandidatin ist zurückgetreten. Die ganze SPÖ in Graz soll neu aufgestellt werden. Ist das ein lokal begrenztes Ereignis oder schon irgendwie beispielhaft auch für den Gesamtzustand der SPÖ, würden Sie sagen?
Beides, weil natürlich Graz speziell ist, weil die FPÖ dort erstens intern auch komplett am Boden liegt. Und wir haben natürlich mit Elke K., einer Kommunistin, eine sehr breitenwirksame, charismatische Persönlichkeit, die ganz sicher der SPÖ dort auch sehr wehtut. Aber man sieht natürlich am Beispiel SPÖ Graz, wie schlecht die SPÖ innerhalb der Städte mittlerweile auch aufgestellt ist. Ein Bereich, wo die Sozialdemokratie immer stark war. Ich meine, die haben ja dort nicht einmal mehr Clubstatus jetzt. Und das ist schon ein Alarmsignal. Es gibt natürlich andere Städte, wo die SPÖ besser abgeschnitten hat, aber in Summe passt das natürlich in das Bild einer Partei, die seit diesen internen Machtkämpfen in Wahrheit nicht zur Ruhe kommt und diese Brüche weiter mit sich tragen muss. Und wo auch Andreas Babler jetzt als Parteichef nicht diese einigende Kraft hat, sondern eigentlich von vielen nur als Übergangslösung gesehen wird.
Ich glaube, das war ein vorhersehbares Szenario. In einer Koalition mit KPÖ und Grünen in Graz ist die Partei, die SPÖ, die dort nicht mal über einen Stadtratsposten verfügt, aber überall mitstimmen musste, nach links außen ausgeronnen. Und es ist eben nicht nur ein Phänomen für einige Stadtregionen. Graz ist immerhin die zweitgrößte Stadt Österreichs, also ein enorm wichtiges Pflaster für die Sozialdemokratie. Im Westen der Republik ist die Sozialdemokratie nur noch in Spurenelementen vorhanden, vor allem am flachen Land, in Niederösterreich, in Oberösterreich. Es kommen die Kärntner Wahlen. Bei den Tiroler Landtagswahlen, wenn Georg Dornauer, wie es ausschaut, mit einer eigenen Liste dort antritt, der wilde Abgeordnete, dann wird auch dort möglicherweise die Sozialdemokratie unter die 10%-Marke fallen. Das ist ein katastrophales Bild, das die Sozialdemokratie abgibt. Erstaunlicherweise ist dagegen die ÖVP nach wie vor ein Monolith und der geht es nicht wirklich gut. Aber sie kann ihre Reihen offensichtlich geschlossen halten, kann die Funktionärschicht noch mobilisieren und die Stammwähler mobilisieren, was das Um und Auf ist. Bei der Sozialdemokratie sieht man aber, dass es Stichwort Burgenland mit einem eigenen Weg, dort schon gegen den Trend Wahlen gewonnen werden können, aber natürlich mit den politischen Inhalten, die dem Kurs von Andreas Babler zum Teil diametral entgegensteht. Und das ist das Dilemma. Und jetzt sieht man natürlich, wie sich einzelne Landeshauptleute eher dem Dosko-Zielkurs annähern, Stichwort in Kärnten, auch in der Steiermark. Und das wird nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein, wo eine grundsätzliche Strategiediskussion gar nicht ausgebrochen ist, sondern ein Strategiekrieg tobt. Ja, und das ist das Schlimmste, was einer politischen Partei passieren kann.
Es wird ja immer Markus Materbauer als möglicher Nachfolger genannt. Für wie realistisch halten Sie das, Herr Renner?
Nicht sehr, ehrlicherweise. Also abgesehen davon, dass er selber immer wieder gesagt hat, er hat seiner Frau versprochen, er geht in Pension nach dieser Legislaturperiode. Man muss halt auch dazu sagen, man tut sich relativ leicht, wenn man nicht derjenige ist, der in der allerersten Reihe steht und das in der Partei verantworten muss, noch dazu in einem Setting wie in der SPÖ, was ja eine einzigartige Konstellation in den letzten Jahrzehnten ist, dass man durch eine Kampfabstimmung, die wirklich extrem knapp ausgegangen ist und noch dazu mit allerlei Anekdoten ausgegangen ist, an die Macht gekommen ist und wo es nach wie vor in der eigenen Partei eine sehr, sehr aktive Opposition gibt. Wir haben das ja selber erlebt letzte Woche, wie das auf die Regierungsarbeit durchgeschlagen hat, wo zwei schon angesprochene Leute, Fellner in Kärnten und Doskozil im Burgenland, sich auf einmal zusammengetan haben und so gesagt haben, ja, diese Gesundheitsreform, die sie da in Wien vereinbart hat, wunderschön, aber so wird das sicher nicht gehen. Das ist eine ganz furchtbare Situation. Und da hat Markus Materbauer, da haben die anderen Fachministerinnen und Minister halt den Vorteil, sich das nicht in der ersten Reihe geben zu müssen und das beschädigt jeden, ganz egal, wer da in der ersten Reihe steht, diese Situation. Würde es Markus Materbauer wieder erwarten, doch machen, in ein paar Jahren vielleicht oder nächstes Jahr, man weiß es ja nicht, hätte er wahrscheinlich genau dieselben Probleme wie jetzt Andreas Babler.
Herr Hämmerle.
Ich teile die Diagnose nicht ganz. Ich glaube, die SPÖ hat mit Materbauer ein Asset im Ärmel. Jetzt nicht für eine langfristige Lösung, schon gar nicht für einen schnellen Kandidatenwechsel oder Parteichefwechsel. Aber wenn man sieht, das Modell Babler führt Richtung 15% im Vorfeld der kommenden Nationalratswahlen, dann hat die SPÖ einen Kandidaten in petto, der kurz vorher ausgepackt werden kann, sodass er möglichst wenig beschädigt werden würde. Und er würde beschädigt werden, je früher er kommt, der einfach am Wahltag kurzfristig das Maximum an Stimmen generieren kann, das der Partei möglich ist. Und dann kann auch ein halbes Jahr später wieder abtreten. Aber er maximiert das Stimmenpotenzial der SPÖ zum Wahltag. Das ist ein Asset, über das im Moment die anderen Regierungsparteien so nicht verfügen. Und deswegen würde ich das nicht kleinreden, aber es bleibt quasi die absolute Notfalloption für den den Wahlkampf für den Wahltag.
Es ist ja ein schönes Paradoxon, dass die Österreicher ihre Finanzminister immer so gern haben, obwohl sie uns jedes Mal harte Sparkurse verordnen. Und das trifft auch für den Herrn Matterbauer zu. Ich glaube im Übrigen, dass er es natürlich macht, wenn es sonst der Partei ganz, ganz schlecht geht. Dafür ist er einfach durch und durch Sozialdemokrat und er würde, glaube ich, die Partei nicht im Stich lassen. Und ich nehme an, seine Ehefrau würde das auch verstehen müssen.
Wir haben nur mehr ein paar Minuten. Ich möchte noch kurz zur FPÖ schauen. Das ist die größere Oppositionspartei. Sie liegt in den Umfragen meilenweit vor allen anderen bei 35-37%. Warum?
Naja, zum einen, weil natürlich die anderen Schwäche zeigen, weil sie sich's auch leicht macht. Also sie verärgert kaum jemanden mit konkreten inhaltlichen Vorschlägen, sondern bleibt in der Pauschalkritik. Das war heute im Parlament auch sehr schön zu beobachten, wie Herr Kickl da quasi mit den wildesten Worten austeilt, ohne ins sachliche, differenzierte hineinzugehen. Und das macht er natürlich ganz, ganz bewusst so, weil so ist er am wenigsten angreifbar. Und sehr ausschlaggebend ist, glaube ich, auch die Parallelwelt an eigenen Medienkanälen, Medieninformationen, die die FPÖ aufgebaut hat, wo sie einfach ihre Erzählung an ihre Leute bringt und da eine Gemeinschaft aufgebaut hat, von der die anderen Parteien nicht einmal zu träumen wagen.
Aber diese Vorwürfe, die jetzt auch wieder hochkochen, dass sie keine Distanz zu den Identitären wahren, das ficht offenbar niemanden an, das schadet ihnen überhaupt nicht. Warum nicht, Herr Hämmerle?
Also prinzipiell sind Wahlen primär mal ein Votum in unserer Zeit zumindest gegen die jeweils Regierenden. Also es ist weniger ein Votum für die Opposition, also eine Abwahl.
Außer in Graz.
Außer in Graz. Da braucht man aber eine starke Persönlichkeit, ein klares Profil. Es gibt diese, aber Daumen mal Pi, ist es tendenziell eher eine Abwahl des Bestehenden. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann auch die Opposition, wenn sie an der Regierung ist, wieder abgewählt werden. Das ist das große Risiko, die große Wette, die die FPÖ im Moment eingeht. Sie sucht fast ostentativ die Nähe zur AfD, die Nähe zu außenrechts, hartrechten Außenparteien und jetzt die Identitären in Österreich. Das taugt schon für Mobilisierung und Eingriffe quasi in die Geschlossenheit der FPÖ. Das taugt vielen Landesparteien nicht, die mitregieren, die eigentlich eine Art bessere ÖVP sein wollen. Bürgernah, bürgerlich, bisschen rechter gegen Migration, aber keine Barbaren oder die jetzt die Dritte Republik ausrufen wollen, sondern die wollen eigentlich, dass sich gar nichts ändert, siehe Steiermark. Und da ist diese ostentative Nähe, wenn das Strafgesetz mitkommt, wenn Gewalt hinkommt, wenn Neonazismus hineinkommt, wenn mit wirklich problematischen Figuren aus dem Ausland fast demonstrativ Brüderschaft getrunken wird, dann kann das schon bei manchen FPÖ-Wählern quasi zweiter Gedanke auslösen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten wieder eine stärkere Abgrenzung der FPÖ zu diesem hartrechten Rand sehen würden, weil Druck von den Landesparteien auf die Bundespartei kommt, hier wieder für mehr Distanz, für Abgrenzung zu sorgen. Weil das wollen die Leute auch nicht, dass Taxifahrer zusammengeschlagen werden, dass Gewalt ins Spiel kommt, neonazistische Umtriebe stattfinden. Da ist schon eine rote Linie und das ist mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig und auch nicht 35% plus mehrheitsfähig.
Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Die FPÖ hat leider die Tradition, also der Herr Mölzer hat das, glaube ich, mal verniedlichend Narrensaum genannt. Mhm. Also die FPÖ hat ja eine lang, jahrzehntelange Tradition, dass sie in dieses rechtsextreme Milieu immer wieder ihre Verbindungen hatte. Und der Kickl ist das halt jetzt offensiver geworden. Aber es ist nicht neu. Und ich glaube, dass das innerhalb der FPÖ kaum jemanden groß verstört. Ich würde eher darauf setzen, dass es in der ÖVP vielleicht den einen oder anderen bürgerlichen Wähler, Wählerin ein bisschen zu denken gibt, ob die FPÖ tatsächlich für 2029 nach den nächsten Wahlen als Koalitionspartner für die ÖVP in Frage kommt.
Die ÖVP ist da aber ebenfalls wieder in einem strategischen Dilemma, weil sie eben in mehreren Bundesländern mit der FPÖ koaliert und in dem Moment, wo sie diesen Narrensaum, also diese Extremismen, an die die FPÖ immer wieder aneckt, thematisiert, setzt sie sich natürlich selber wieder dem Vorwurf aus, naja, ihr seid mit denen ja in 4 Koalitionen in den Bundesländern. 5 Koalitionen, Steiermark ist unter anderen Vorzeichen. Dementsprechend ist es, glaube ich, für die Landesparteien schwierig. Und wir sehen ja auch, dass die Landesparteien in der ÖVP nicht so stark anficht, wie man das vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten noch erwartet hätte. Im Gegenteil.
Niederösterreich ist Niederösterreich, das beste Beispiel.
Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, singt das hohe Lied immer wieder, wie toll es nicht ist, mit dem Udo Landbauer gemeinsam zu regieren und wie schlimm es mit der SPÖ im Vergleich wäre. Also ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass da von außen diese Abgrenzung kommt und ob das den Wähler, die Wählerin so stark beeinflusst, weiß ich nicht.
Das war unser Klartext heute mit einer Halbjahresbilanz über die Innenpolitik vor der Sommerpause. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Barbara Todt vom Falter, bei Walter Hemmele von der Kleinen Zeitung und beim freien Journalisten Georg Renner. Danke Ihnen fürs Dabeisein.
Vielen Dank für die
Einladung. Danke.
Morgen beleuchten wir den Umstand, dass schon viele Babys und Kleinkinder mit digitalen Medien beschäftigt werden und wir berichten über Initiativen für eine smartphonefreie Kindheit. Für heute bedankt sich Monika Feldner-Zimmermann für ihr Interesse.